darüber erzählen, was Gott mit euch vorhat, weil wir immer wieder den Fokus verlieren inmitten unseres Lebens und denken dann immer, naja, da gibt es so ein paar Berufene, so da ist so eine Gabi Wendler und da ist ein Reinhard Bonke und dann gibt es dann noch ne, so viele andere Personen und das sind so diese ganz großen Berufenen und mein Leben, das ist so ganz normal, von 8 bis 5 gehe ich zur Arbeit und dann tue ich mein ganz normales Leben. Die Wahrheit ist, dass jeder von euch eine riesen Berufung auf seinem Leben hat. Ich bin genauso eine ganz normale 8 bis 5 Uhr, wenn ich so möchte, Person. Ich bin auch nur eine Hausfrau, habe keine Ausbildung, war nie auf einer Bibelschule, nie auf einem theologischen Seminar, habe nie einen Beruf gelernt. Ich war Stewardess bei Lufthansa, das lernt man in 6 Wochen, es macht Spaß. Aber sonst ist das kein Beruf und das habe ich auch nur als Job gemacht. Aber Gott sucht Menschen in diesem Moment und er sucht sie händeringend, die sagen, und vor allen Dingen hier in unserem Land, die sagen, hier bin ich, gebrauche mich. Mehr nicht. Und ich werde euch diesen Satz so lange einimpfen, bis ihr ihn alle kapiert habt. Es ist wirklich ganz einfach. Es ist nichts Kompliziertes. Es hat nur damit zu tun, dass du deinen kleinen süßen Dickkopf mit den Vorstellungen, wie dein Leben aussehen soll, zur Seite legst und einfach mal sagst, Gott, gibt es denn vielleicht da eine andere Idee, die du über meinem Leben hast, einen anderen Plan? Und ich garantiere dir, ja, da gibt es einen. Der ist so aufregend, so spannend, so schön, so entspannt, so herrlich, so wie sagt man, lebenswert. Es lohnt sich nicht, ein normales Leben zu leben. Und ich bedauere alle Menschen, die nur für sich selber leben, für ihren kleinen Urlaub, für ihre kleine Wohnung. Und irgendwann können sie sich mal ein Häuslein bauen und dann haben sie irgendwann mal ein Auto und noch ein zweites. Und da steht auf dem Grabstein, er hat 50 Jahre gelebt oder 80 Jahre gelebt. Und das war's. Und du wirst vergessen. Die Nachwelt wird dich irgendwann vergessen und wird sagen, tja. Und weißt du, was du hattest? Du hattest das Potenzial, etwas zu bewegen in dieser Welt, etwas zu verändern in dieser Welt, etwas zu erneuern in dieser Welt oder auch etwas so Wunderbares in diese Welt zu bringen. Ich wollte jetzt gerade mal sagen, wie die Mutter Teresa. Versteht ihr? So eine kleine, süße, kleine Frau, die einfach nur die Liebe Gottes an Menschen verteilt hat und die ganze Welt kennt die Frau. Jeder Mensch auf der Welt kennt diese kleine Frau und sie hat nie irgendwas Großes getan, außer dass sie sich immer nur um Arme gekümmert hat. Und dieses selbe Potenzial steckt in jedem von euch. In jedem, auch in euch. Ich finde das so cool, dass ihr beide hier seid. Klasse. Und ich werde für euch noch eine extra Geschichte erzählen. Weil es ist so super, dass ihr hier seid. Weil in eurem Alter mit 10 Jahren, ich weiß nicht, seid ihr so 11, 12? 12, ja. Genau, mit 10 Jahren habe ich zum ersten Mal von Gott gehört, dass er gesagt hat, du wirst mein Wort predigen und ich werde Zeichen und Wunder tun. Da habe ich gedacht, cool, das will ich. Wenn Gott den ganzen Kram macht, dann mache ich mit. Und er macht den ganzen Kram. Und er macht den so außergewöhnlich und so spannend. Und es ist so ein aufregendes Leben. Und ich, manchmal, wenn ich im Flugzeug sitze und ich fliege unheimlich viel, manchmal fliege ich im Jahr, weiß ich nicht, 50 bis 100 Flüge. Und wenn ich dann im Flugzeug sitze, dann denke ich immer, boah, mein Leben ist so spannend. Davon hat kein Mensch eine Ahnung. Aber ich tue nichts, außer dass ich immer sage, Gott, was ist jetzt dran? Was ist denn der nächste Auftrag, den du für mich hast? Und dann schickt er mich zu allen möglichen Leuten und er gibt mir mit allen möglichen Aufträge und er macht alles, er bereitet alles vor. Das Auto steht vor der Tür, jemand holt mich ab, jemand bringt mich dahin, jemand sagt mir, das ist die Person, die soll mit ihnen reden und Gott bereitet alles vor. Und ich komme immer vor wie eine Prinzessin, die einfach nur das tut, was der König befiehlt. Und genau so ist es. Du bist ein Prinz, du bist eine Prinzessin im Königreich Gottes, vom einzigen König der Welt, der wirklich existent ist. Die Königreiche, die wir haben, werden alle vergehen. Aber der König bleibt für immer und immer. Und der ist dein Vater. Du bist ein Königssohn von höchstem Adel. Und ich erzähle das meiner kleinen Prinzessin immer, meiner Vicky. Ich sage, Vicky, du bist die wahre Prinzessin auf dieser Welt. All die anderen Prinzessinnen, von denen du in den Zeitschriften liest, die sind vorübergehend. Und die werden auch sogar versagen. Aber du bist die wahre Prinzessin auf dieser Welt. Dein Papa hat den größten Einfluss, den jemals die ganze Welt gesehen hat. Du gehörst zu dem höchsten Regiment der ganzen Erde. Gott, der König aller Könige, ist dein Vater. Ist dein Vater. Und er will für dich alles bewegen, alles, dass du eine Veränderung auf dieser Welt bewirken darfst, dass du ein aufregendes, schönes, erfülltes, heiliges, wunderbares Leben hast. Ich habe immer als junges Mädchen gedacht, als ich so alt war wie ihr und da habe ich viel dummes Zeug gemacht. Wir haben immer die ganzen Vogelnester ausgeplündert, weiß ich noch, und haben die kleinen Eier rausgeholt und lauter so dumme Sachen gemacht. Das macht man ja, ne, wenn man so jung ist. In dem Alter habe ich immer gedacht, heilig zu leben, das muss so langweilig sein. Das sind die Leute, die stehen in der Gemeinde und sagen immer nur Amen, Halleluja, Halleluja, Halleluja. So ein Quatsch mit Soße. Oft sind die nicht mal heilig, die da so stehen und immer nur Halleluja sagen. weil die sind voller Bosheit in ihrem Herzen. Heilig zu leben heißt, du hast kein schlechtes Gewissen. Heilig zu leben heißt, du weißt, dass dein Leben total in Ordnung ist. Und du weißt, du hast Riesenengel auf deiner Seite. Auf jeder Seite stehen große Engel, die stehen jetzt in diesem Moment neben mir. Und wenn irgendjemand gegen mich kommt, egal wer, ob das ein Verbrecher ist, ob das ein Böser ist, ob das ein Krieger ist, ich habe das viele Male gehabt, wo Leute mich erschießen wollten. Ich erzähle euch mal die spannende Geschichte. Ich weiß nicht, warum ich diesen drei jetzt was erzähle, aber ihr dürft zuhören. Ich musste eines Nachts durch den Urwald fahren, Afrikas, in Ghana. Und da bin ich losgefahren, abends ganz spät, oben in Kumasi. Und das ist eine Strecke von so ungefähr 6 bis 8 Stunden Fahrt. Und ich bin oben losgefahren durch den Urwald. Und plötzlich fiel mir ein, dass ich als weiße Frau in diesem Land, in Afrika, nicht mehr abends nach Dunkelheit fahren darf. Weil die hatten ein Curfew, das heißt eine Ausgangssperre für alle Ausländer, weil jede Nacht die Räuber auf den Straßen waren und haben die Leute umgebracht. Und damit man alle Weißen, also alle Europäer schützt, hat man ihnen verboten, abends nach der Dunkelheit noch aus der Stadt zu fahren. Und ich bin nun abends, ich hatte völlig vergessen, dass das so war, fahre abends um 7 los und in Afrika geht um 7 Uhr, innerhalb von 1/4 Stunde wird es dunkel. Bom, es ist schwarz. Und ich bin dann durch den Urwald gefahren und dann sind alle, in jedem Dorf gibt es so eine Patrouille, da sind dann so Soldaten, die stehen da und die haben eine Schranke über der Straße und die kassieren entweder Geld oder die kassieren irgendwas oder die wollen was wissen. Und ich bin an die erste Schranke rangefahren, da standen 2 solche Soldaten und die haben gesagt, sofort stehen bleiben, Auto abparken, Sie müssen hier übernachten. Oh, ich gedacht, da habe ich keine Lust zu. Und außerdem, ich hatte 2 Kinder im Auto, meine kleinen Kinder, die schliefen schon. Und dann habe ich gebettelt, habe gesagt, ich muss nur zum nächsten Dorf, ich habe einfach eine Notlüge genommen, ich muss nur zum nächsten Dorf, bitte lassen Sie mich zum nächsten Dorf fahren. Und dann haben sie mich schließlich fahren lassen zum nächsten Dorf und dann habe ich gesagt, oh Herr, jetzt musst du mich bewahren. Ich muss hier noch 600 Kilometer fahren, ich muss noch bis unten da zur Küste runter, du musst mich jetzt bewahren. Und was passierte? Jede Schranke in jedem Dorf, und da gibt es ganz viele, ein paar hundert, jede Schranke ging auf, ohne dass sie mich kontrolliert haben, die ging immer einfach auf. Oh, habe ich gedacht, ist Gott gut, der bewahrt mich heute. Die haben mich wahrscheinlich gar nicht richtig erkannt. Und dann bin ich in Accra angekommen, das ist die große Stadt an der Küste. Und dann passierte was richtig Schlimmes. Ich fahre auf die Autobahn und jetzt war es Mitternacht, also es war 12 Uhr nachts. Und plötzlich kam eine Riesenschranke auf der Autobahn und da waren 16 Soldaten und alle waren betrunken und hatten ein Gewehr und das war vollgeladen. Und die haben mich alle mit ihrem Gewehr bedroht, haben mich angehalten und haben gesagt, mich angeschrien, aussteigen, Sie haben unsere Gesetze übertreten, Sie kommen ins Gefängnis, sofort aussteigen. Und ich wusste, ich war jetzt in richtiger großer Gefahr, weil diese Soldaten nicht nur einen ins Gefängnis bringen, sondern die können einem vorher noch ganz viel Böses antun, die können einen sogar umbringen und mein Auto wegnehmen. Ich wusste, jetzt war ich in absoluter Lebensgefahr. Und weißt du, in den Momenten, dann betet man nicht so ein Gebet wie, lieber Holland, sei ganz lieb, sei heute bei mir, Amen. Da sagt man, Gott, wenn es dich da oben gibt, jetzt musst du mir helfen. Und ich habe mein Auto zugelassen, alle Knöpfe unten gelassen, die Scheibe nur so ein bisschen runtergemacht von meinem Auto, weil ich wusste, wenn die mit ihrer Gewehrkolben da reinkommen, dann können sie mir was antun. Und habe dann nur gesessen und gesagt, Gott, du musst mich jetzt bewahren. Und wisst ihr, dass Gott sowas hört? Immer, immer. Vergesst das nicht. Immer. In dem Moment kommt ein Auto von vorne gefahren. Und der hat Scheinwerfer an. Und als die Soldaten den Fahrer erkennen von dem anderen Auto, das entgegenkam, da haben die alle gestanden und haben alle salutiert. Und dann dachte ich, wow, jetzt kommt ein ganz offizieller hier vor. Und dann haben sie die Schranke schnell aufgemacht, damit er dann vorbeifahren konnte. Und er sieht mich, dieser Mann, von dem anderen Auto. Und er macht mir ein Zeichen mit der Hand, ich soll ihm folgen. Einfach so. Und ich wusste jetzt, Motor anmachen, nicht mehr abwürgen, weil man ist ja dann aufgeregt, drehen. Und in dem Moment, als ich drehte, da haben die alle salutiert an meinem Wagen. Und dann bin ich losgefahren mit diesem Mann und der ist einfach vorgefahren und ist gefahren eine halbe Stunde lang. Und ich habe immer gehofft, dass der mal anhält und mich fragt, wo ich hin will. Aber der fuhr und fuhr und ich habe gedacht, ich folge ihm einfach. Und er ist zum größten Hotel der Stadt gefahren, da wollte ich auch hin. Das schönste und beste Hotel der Stadt, weil in Afrika gibt es nicht viele Unterschiede. Die schlechten sind sehr schlecht und die guten kann man gerade ertragen. Jedenfalls zum guten Hotel. Und dann hat er gehupt, hat gewunken und ist weggefahren. Und habe ich gedacht, boah, ist das ein Engel? Bin ich ins Bett, meine Kinder ins Bett gesteckt, habe geschlafen, nächsten Morgen bin ich aufgestanden, dann habe ich einen Pastor getroffen aus der Stadt und habe ich gefragt, sag mal, wer war gestern der Mann, der mich auf der Autobahn gerettet hat? War das ein Engel? Nein, sagt er, der Präsident von Ghana. Präsident Rawlings fährt nachts um Mitternacht, und das ist bekannt, in Zivilkleidung im Zivilauto und er patrouilliert seine eigenen Soldaten, ob die alle auf den Autobahnen stehen und alle patrouillieren. Und deswegen waren die alle so, ne, haben salutiert, der Präsident ist der höchste Mann im ganzen Land. Und deshalb hat er auch nicht gesagt, hallo, ich bin der Präsident Rohlings, wie heißen Sie denn, Gabi Wendland. Sondern der musste dann einfach weiterfahren und er wusste, diese Frau, die ist in höchster Gefahr, die muss ich jetzt schnell ins Hotel bringen. Und hoffentlich ist sie so clever, dass sie dann auch da ins Hotel geht. Ne, so. Und dann hat er mich abgeliefert. Aber stell dir mal vor, wenn der liebe Gott für dich einen Präsidenten bestellt, damit er dein Leben rettet, wie wichtig du bist. Das war für euch. Das ist Gott. Das ist Gott. Jeden Tag, den wir leben, jeden Tag, den ihr lebt, ist Vorbereitung für die Berufung, die ihr habt. Jede Beruf, jede Erfahrung, die ihr gemacht habt, die ganz bösen, der Missbrauch, die Gewalt, die Schläge, das Böse, was ihr erlebt habt, die vielen Arbeitslosigkeiten und die vielen Krankheiten. Alles das ist Vorbereitung für eure Berufung. Alles. Und das Schlimmste, was in eurem Leben gewesen ist, ist das Beste später in der Berufung. Weil daraus könnt ihr dann einen enormen Schatz sammeln. Und ihr könnt später Menschen helfen, die nämlich durch die gleichen Sachen gegangen sind wie ihr. Also Gott bereitet euch die ganze Zeit vor. Aber für einige ist das wie so ein Papier, wo sie denken, das ist alles das reine Chaos. Da bin ich geschieden worden, da habe ich die Arbeitsplatz verloren, meine Gesundheit verloren, meine Wohnung verloren. Ich habe alles verloren, meine Freunde verloren, mein Leben geht den Bach runter. Und man steht da und denkt, alles ist vorbei. Und Jesus sagt, hey, hallo, ich bin da, ich habe einen Plan für dein Leben. Komm doch zu mir. Und dann werde ich die Puzzlesteine deines Lebens nehmen. Und obwohl sie alle schwarz aussehen, wenn du sie umdrehen würdest, dann würdest du sehen, das sind lauter Fotos. Und wenn du sie alle zusammensetzen würdest und ich dürfte dir dabei helfen, dann setze ich nur noch eins in die Mitte und das bin ich. Und dann hast du plötzlich ein Bild. Und dein ganzes kaputtes, verrücktes, vielleicht auch belämmertes oder was auch immer Leben, das ganze schlechte Leben wird plötzlich zu einem wunderschönen Bild. Und wenn Gott dann sagt, so und jetzt habe ich dich vorbereitet durch ganz viel Not, durch ganz viel Elend, jetzt wirst du mit mir zusammen regieren. Und das möchte ich euch lesen aus Epheser Kapitel 2 von Vers 1 bis 8. Epheser Kapitel 2 von Vers 1 bis 8. Und ich habe gehört, eure Techniker sind so weit, dass sie euch das auch an die Wand zeigen. Auch euch, euch hier, ihr in Neuenstadt, hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. In denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Die Welt hat einen enormen Einfluss auf uns im Augenblick. Die wenigsten wissen das, wie stark der Einfluss dieser Welt ist. Jede Medienanzeige, jede Nachricht in den Zeitungen, alles hat einen riesen Einfluss auf dein Leben. Und ihr müsst euch schützen lernen. Ihr müsst lernen, euch nicht davon beeinflussen zu lassen. Ich kann euch eins nur verheißen, die Medien werden brutaler werden. Es wird nicht netter werden. Aber ihr müsst das Wort Gottes kennen. Gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Es geht ja die ganze Zeit nicht darum, dass es hier nur um ein paar böse Menschen geht. Es geht hier um Fürsten, die hinter diesen Menschen stehen. Es steht um Gewalten, es geht um Mächte in der Finsterniswelt, die gegen uns gehen wollen. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das wissen wir. Wir alle haben ganz viel gesündigt und manche sündigen immer noch. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht und durch Gnade seid ihr gerettet. Das größte Geschenk, was ein Mensch auf dieser Erde jemals bekommen kann, ist Vergebung aller Schuld und Sünde und er bekommt ein neues Leben und eine neue Identität. Und die dürft ihr jeden Tag in Anspruch nehmen. Und ich möchte heute einen Satz sagen, der euch wahrscheinlich nicht passen wird, aber wie kann es angehen, dass ein Christ noch sündigt? Wenn du die Gnade begriffen hast, die Gott dir gegeben hat. Er vergibt dir alle Schuld und Sünde. Er löscht alles aus. Er gibt dir ein völlig neues Gewissen. Er gibt dir ein völlig neues Herz, das frei ist von der Last. Und wusstet ihr, dass Sünde Stress ist? Ganz viel Stress. Und wisst ihr, was Ärzte mir sagen? Ich habe viele Ärzte, die gläubig sind. Und die haben, mit denen rede ich oft darüber. Und die sagen zu mir, Gabi, 99% aller Krankheiten kommen von Stress. Und Jesus sagt, ich gebe dir Ruhe, Frieden. Ein heiliges Leben, frei, ein reines Gewissen. Ich setze dich frei von jeder Bindung, von jeder Macht der Finsternis. und du kannst gesund sein. Und die meisten von euch, ihr habt Krankheiten, weil ihr euch selber in irgendwelche Sachen begeben habt, Gedankengebäude, Dinge, die ihr immer wieder denkt, immer wieder zulasst, immer wieder in eurem Leben tut, Internetseiten, die ihr immer wieder aufschlagt, obwohl ihr genau wisst, dass sie Sünde sind. Und ich werde euch dazu was sagen. Und ihr werdet dadurch getrieben vom Feind und ihr werdet wie gejagte Viecher, also wie Tiere werdet ihr gejagt vom Teufel. Und eigentlich solltet ihr regieren. Eigentlich solltet ihr Königssöhne sein und Königstöchter auf der Erde. Euch sollten diese Dinge überhaupt nicht antasten können, weil ihr geschützt seid. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der ist geschützt. Und du wirst Sünde so hassen lernen, das habe ich nie geglaubt, dass man Sünde so hassen kann, dass selbst wenn jemand nur etwas in deiner Familie sagt, was nicht gut ist, du es sofort entdeckst und sofort ausräumst. Weil du Sünde nicht mehr ertragen kannst. Und das Gleiche gilt für eine Ehe. Wir führen jetzt seit 30 Jahren eine glückliche Ehe. Darin musst du arbeiten, indem du die Sünde zwischen euch, das heißt die Missverständnisse zwischen euch, immer wieder ausräumst. Und zwar richtig bis in die Wurzel. Nicht nur so Eierpopeier, wir haben eine schöne Ehe und dann da unterbrodelst und irgendwann knallst und dann heißt es, wir sind vorm Scheidungsrichter gelandet, wir wissen gar nicht wie. Das kommt, wenn man ungelöste Probleme einfach schön ungelöst lässt. Und dann deckt man da eine neue Geschichte drauf und noch was Nettes drauf und noch was Nettes drauf und dann noch was drauf und noch ein Tischtuch oben drauf und dann setzt man noch eine Vase drauf und plötzlich merkt man, da unten hat es alles nur noch marode. Und da ist zwischen euch nichts mehr. Ehe sollte das Schönste sein, was diese Erde hat. Weil Gott hat sie erfunden. Und ich weiß, dass sie nicht einfach ist. Weil es gibt keinen Menschen, der dein Traummann ist und deine Traumfrau. Die gibt es nicht. Ganz sicher nicht. Auch die hübschen Frauen, die wir alle in den Magazinen sehen. Wir sehen es an der Zahl ihrer Ehen, wie unglücklich sie sind. Und glaub mir, wenn du 4-mal dich geschieden hast, hast du nichts mehr zu geben. Außer dein vieles Geld und deinen Körper. Dann hast du nichts mehr zu geben. Du kannst dem anderen nichts mehr bieten, weil du vertraust keinem Einzigen mehr. Kannst du gar nicht mehr. Die Welt ist so hohl und wir sollten einen solchen Reichtum haben in unseren Ehen. Wir sollten jungen Leuten zeigen, wie eine Ehe funktioniert. Und ich bitte euch darum, ihr Älteren, arbeitet an euren Ehen. Es gibt gute Angebote, es gibt gute Möglichkeiten, dass man seine Probleme wieder ausräumen kann und dass man wieder gemeinsam nach vorne schauen kann. Und Gott, der Erfinder ist der Ehe. Er weiß, was du brauchst. Und ganz oft ist es dieser Egoismus, dass wir immer, alles muss sich um uns drehen. Wenn wir mal um den anderen uns drehen würden, Gott hat mir am Anfang mal ganz deutlich gesagt, wie man mit einem Mann umgeht. Ich habe ihn gefragt und er hat gesagt, ehre deinen Mann, verachte ihn niemals, rede niemals böse gegen ihn oder über ihn. Niemals, zu niemandem. Weder zu deinen Kindern, noch zu deiner Familie, noch zu deinen Eltern, noch zu irgendjemandem. Das Kostbarste, was ich dir jemals anvertraue, hat Gott zu mir gesagt, wird dieser Mann sein, den ich dir gebe. Das Allerkostbarste, was du jemals von mir bekommst. Und ich möchte, dass du es so achtest, wie das Kostbarste, was ich dir jemals geben werde. Und verachte ihn nicht, nimm ihn niemals irgendwie leicht, sondern er ist das Wichtigste in deinem Leben. Achte ihn, liebe ihn, ehre ihn. Und das tue ich mit ganzem Herzen. Und das ist, was Gott dann an Frucht herausgibt und die schönste Ehe. Und ich glaube persönlich, wir müssten viel mehr darüber reden, über gute Ehen, weil die wenigsten wissen, wie schön gute Ehen sind. Und zum Beispiel, dass all dieser blöde Kram, den man erzählt, dass es nach 30 Jahren der Ofen ausgeht und all so ein Schmarren, der fängt dann erst richtig an, noch zu glühen. Weil du hast die ganzen 30 Jahre eine tolle Ehe gehabt, stimmt's? Die das machen, die wissen das, wie das ist. Ich glaube, keiner hat so eine tollen Gefühle wie wir, die wir 30 Jahre glücklich miteinander verheiratet sind. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Du kannst manchmal wahnsinnig werden vor Glück. Weil du etwas spürst von Gott. Von dieser Heiligkeit, von diesem Einswerden im Geist und im Fleisch. Und ich habe immer einen Satz gesagt, the sexiest man in the world is the one that loves God. Der sexieste Mann in der Welt ist der, der Gott liebt. Es gibt nichts Erregenderes, Aufregenderes, ein Mann, der Gott von Herzen liebt. Wirklich. Und auch die jetzt hier sitzen und sagen, meine Güte, mein Mann liebt Gott gar nicht. Die Bibel gibt dir eine ganz klare Anweisung, wie Gott deinen Mann retten wird, durch deinen Wandel. Verführe ihn, liebe ihn, achte ihn, ehre ihn. Und wenn er ein Biest ist, du wirst ihn zu Jesus gewinnen. Du wirst ihn zu Jesus gewinnen, ganz sicher. Bitte Gott, dass er dir zeigt, wo der Schlüssel ist zum Herzen deines Mannes. Und wenn du mit ihm ein paar Mal im Stadion im Fußball stehen wirst und wenn du mit ihm in einen Club gehen wirst, egal was, geh mit deinem Mann, sei an seiner Seite, liebe, achte, ehre ihn, du wirst ihn zu Jesus gewinnen. Da bin ich ganz von überzeugt, ganz, ganz doll. Gehorsam ist einer der ganz wichtigen Schritte, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir nicht Gehorsam haben, werden wir keinen Weg gehen. Gehorsam ist der Schlüssel zu allem im ganzen Wort Gottes. Die Vergangenheit loslassen, die ganzen Versagen loslassen, heute Morgen klar Schiff machen mit Gott. Du kannst es jederzeit machen, zu jedem Zeitpunkt kannst du Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Zu jedem Moment. Und wenn du noch so einen großen Fehler gemacht hast, du kannst es in Anspruch nehmen und Gott wird dir dabei helfen. Und dann bleibe in der Gegenwart Gottes. Wisst ihr, die Gegenwart Gottes ist das Geheimnis jedes Mannes und jeder Frau Gottes. Wenn du nicht die Gegenwart Gottes suchst, und das ist für uns Frauen nicht einfach, weil wir haben 6 süße kleine Engel um uns herum, die uns die ganze Zeit in irgendeiner Form beschäftigt halten. Und da gibt es Riesenberge von Wäsche zu tun. Und es gibt einen Riesenhaushalt. Und es gibt. Und der Herr weiß das alles. Und in der Zeit verlangt er keine Stunde Gebet. Tut er nicht. Hat er mir mal ganz deutlich gesagt. Ich habe mich mal einen Morgen beschwert. Da weinte mein 4. Kind. Und ich wollte eine Predigt vorbereiten. Und ich habe gesagt, Herr, lass das Kind zur Ruhe kommen. Und der Herr hat gesagt, kümmere dich um dein Kind. Ich kümmere mich um die Predigt. Gott hat eine ganz klare Ordnung und er weiß ganz genau, wie viel Arbeit eine Mutter hat. Also keine falsche Vorstellung, was ihr tun müsst. Ihr leistet Übernatürliches in dieser Zeit und ihr bringt eine ganz neue Generation von Leitern hervor. Und euer Sein ist das Wichtigste, nicht euer Reden, Tun und Machen. Und ich weiß, wie das ist, wenn man dann anfängt zu beten, dann fängt man an einzuschlafen. Wenn man ist so erschöpft, man denkt, endlich kann ich schlafen. Und schon schläft man. Und weißt du, das Geistlichste ist dann zu schlafen. Es gibt nichts Geistlicheres als zu schlafen. Wirklich. Weil das ist so wichtig, dass Mütter ausgeschlafen sind. Und die haben wenig Schlaf. Und wenn man die ganzen Nächte zusammenzählen würde, die wir mit den ganzen kleinen spuckenden Kindern zu tun hatten und so, dann haben wir genug, was wir geleistet haben. Das ist übernatürlich, was ihr leistet. Aber die Gegenwart Gottes zu suchen, wenn wir dann die Zeit finden, und die hat jeder von uns. Du musst nur mal den Tag durchchecken. Und jemand hat mal gesagt, du solltest genauso deinen 10. Teil Gott geben, wie du es von deinem Geld tust. Gott eine Zeit geben. Und ich laufe raus in den Wald. Ich jogge und dann suche ich Gottes Angesicht. Und ich bete. Und ich bitte ihn einfach, mir zu sagen, was er zu sagen hat. Und inzwischen sind über die 80% meiner Zeit, dass der Herr spricht. Weißt du, weil er ja alles weiß, was mich betrifft. Er weiß ja, was ich auf dem Herzen habe. Er weiß ja, dass ich die ganze Welt auf dem Herzen trage. Er weiß ja, was ich alles die ganze Zeit bewege. Er redet zu mir. Und er gibt mir Anweisungen und er gibt mir Instruktionen und er gibt mir die Hilfe. Und er ganz oft sagt einfach nur, Gabi, nun ruh dich doch mal aus. Nun ruh dich doch mal aus. Du bist nicht die Einzige, die die Welt rettet. Einmal hat er zu mir gesagt, willst du die Leute retten oder soll ich sie retten? Weil wenn ihr die Not sehen würdet, ich sage euch mal, was jetzt gerade los ist. Ich denke, ich gehe jetzt gleich weiter. Ich will diese Predigt nicht zu Ende machen hier. Ich möchte euch mal mitteilen, mein Herz, was Gott in den letzten Monaten gemacht hat in meinem Leben, weil das euch auch betrifft. Und ihr werdet wahrscheinlich geschockt sein. Vor 7 Monaten habe ich zum ersten Mal das Wort Menschenhandel gehört. Human Trafficking. Und ich meine, ich habe das Wort schon ein paar Mal gelesen in meinem Leben, klar. Es gibt es irgendwo, aber dieses Wort bewusst gehört. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Gabi, du musst aufstehen gegen den Menschenhandel. Und dann habe ich mich schlau gemacht, was ist Menschenhandel? Ich habe also mit der Polizei gesprochen, mit Autoritäten gesprochen, mit Politikern und so weiter und so weiter. Menschenhandel passiert in unserem Land. In Deutschland, und zwar auf großem, großem Fuß. Menschenhandel, wir haben hier in unserem Land heute Tausende von Kindern, die verkauft worden sind von Händlern aus dem Osten, Moldawien, Rumänien, Serbien, Slowakien, diesen ganzen Ländern. Da werden Kinder angeheuert, also junge Mädchen, 8 bis 14 Jahre, die werden angeheuert, dass sie eine Berufsausbildung bekommen im Westen. Und die Eltern geben sie gerne ab, weil sie haben zu viele Kinder und die Armut ist zu groß. Und die werden mitgeschleust und oft sind das Verwandte, die das machen, sodass das ganz vertraulich aussieht. Diese Kinder werden dann hierher geschleust über gewisse Orte, also Thessaloniki ist einer der Umschlagorte, Haifa ist einer der Umschlagorte, gewisse Orte. Und dort werden sie in Bordelle gebracht und werden vergewaltigt, viele Male am Tag. Bis sie bereit sind, alles zu tun, was diese Leute von ihnen wollen. Und dann werden sie für höchstbietendes Geld an unsere Prostituierten, also hier in unsere Bordelle verkauft im Westen. Und weil hier in unseren Ländern so viel bezahlt wird für einen Besuch eines Prostituierten oder eines Kindes, sind hier viele, viele Kinder in Sklaverei. Man sagt, und das sind jetzt Fakten, dass es noch nie so viel Sklaverei gegeben hat auf der gesamten Welt wie heute in diesem Moment. Die Sklaverei, die wir angeblich abgeschafft haben in Amerika und überall, wo es sie gab, in Afrika, die Sklaverei ist viel schlimmer geworden. Tausende, man spricht von 27 Millionen Menschen, die in diesem Moment in Sexsklaverei weltweit sitzen. Und ich bin dann runtergeflogen nach Thessaloniki, weil dort eine Freundin von mir angefangen hatte, die genauso angefangen wie ich. Gott hat zu ihr gesprochen, du musst was nehmen, unternehmen. Sie heißt Chris Kane, von der Hillsong-Gemeinde. Und sie ist eine gute Freundin von mir. Und sie ist in Thessaloniki gestanden und sieht im Airport, im Flughafen, lauter Schilder. Missing children, missing, missing. Also Kinder, die vermisst werden. Da hat sie so im Scherz gesagt, habt ihr alle eure Kinder hier verloren? Und dann haben die Leute gesagt, nein, diese Kinder sind hier geschleust worden. Und die Eltern suchen sie verzweifelt, weil man die Kinder nicht mehr findet. Also 14 ist wohl so das Hauptalter von diesen Kindern. Das sind so Mädchen und Jungs im Alter von 14 Jahren. Und dann hat sie gesagt, was sollen wir denn? Da müssen wir doch was machen. Und dann hat der Heilige Geist zu ihr gesprochen, genau das, du machst jetzt was. Und dann ist sie in die Stadt und Gott hat ihr ganz klare Führung gegeben. Das ging so ratzfatz. Sie sagt, Gabi, das war, sowas habe ich noch nie erlebt. In kurzer Zeit hatte sie ein Pastoren-Ehepaar gefunden, die wiedergeborene, geisterfüllte Männer und Frauen Gottes ist, die Rechtsanwälte sind beide. Und die haben ihren Job aufgegeben und haben gesagt, wir werden ein Büro eröffnen, damit wir erst einmal Informationen sammeln. Dann ist sie zur Polizei gegangen und hat gesagt, wenn Sie hier Kinder finden in den Bordellen, die minderjährig sind, dann bringen Sie sie zu uns. Wir haben einen Ort, wo wir sie aufnehmen. Sie hatte noch gar keinen Ort. Dann hat die Polizei zu ihr gesagt, ja, wir haben solche Kinder. Und es gibt von der UN ein Gebäude, das errichtet wurde in Thessaloniki. Und wir können Ihnen das geben, Sie können das sofort benehmen, weil wir haben keine Leute, die das betreiben können. Und innerhalb von ganz wenigen Wochen hatte sie die ersten 13 Mädchen in diesem Bordell. Und sie erzählte mir, ich habe sie gestern getroffen. Gestern Morgen zum Frühstück haben wir zusammengesessen in Katowice, in Polen. Und sie hat gesagt, Gabi, und jetzt am Wochenende zuvor habe ich das erste Mädchen von denen, sie haben sie alle Jesus angenommen, sagt sie, habe ich mit in die große Hillsong-Konferenz genommen, Color Your World in Kiew. Weil sie kommen ja aus Georgien, sind ja russisch sprechende Mädchen. Und sie sagt, weißt du, ich konnte mich nicht mehr halten. Meine Tränen flossen wie dieses Mädchen, das über 4 Jahre lang nur brutal vergewaltigt wurde, die ihre ganzen Lebenssinn verloren hatte, wie sie da steht und Jesus anbetet und ihn empfängt und Heilung erlebt und Wiederherstellung erlebt. Aber es geht jetzt ganz nüchtern weiter. Das sind Fakten. Dann habe ich gesagt, Herr, ja, wie soll ich jetzt weitermachen? Und dann hat Gott zu mir gesagt, fang an zu beten, weil die Polizei, das war so interessant, in unserer Stadt, da habe ich die Obersten angerufen, die haben gesagt, also Menschenhandel, naja, ab und zu haben wir auch mal jemanden dabei, aber sonst selten, wissen wir nichts von. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Der Herr sagt, da ist Menschenhandel, die Polizei sagt, da ist keiner, das ist aber ganz typisch. Und dann haben wir angefangen zu beten. Und das ist, was ich euch heute Morgen hier einfach mitgeben möchte. Wir haben uns als Gruppe getroffen von Frauen und wir haben nicht gebettelt und gebittelt, so Herr, bitte, 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 tu doch was, wie schrecklich alles. Sondern wir haben gesagt, im Namen Jesu, wir fordern, dass diese Löcher gefunden werden, wo diese Kinder gehalten werden. Weil das sind Wohnungen, die sind verschlossen, da kommt keiner dran vorbei. Also die findet keiner, außer die Leute, die da reingehen wollen. Und wir bitten nicht, dass diese ganzen Zuhälter und diese Ringe gesprengt werden im Namen Jesu. Und wir fordern die Kinder, dass diese hervortreten aus diesen Löchern. Und wir bitten nicht, dass du uns Dinge zeigst, die jetzt passieren sollen in nächster Zeit. Und in diesem Stil haben wir gebetet. Und die nächste Woche haben wir in der Zeitung gelesen, die Polizei entdeckt einen neuen pädophilen Ring. Die Polizei entdeckt neue Leute, die schleusen, Kinder schleusen. Die Polizei entdeckt. Und ich habe in der Polizei Freunde und die haben mir gesagt, Gabi, es ist ein Phänomen. Die Polizei sagt, seit 5 Monaten entdecken sie ständig neue Dinge. Und da seht ihr, wie eng wir zusammenarbeiten müssen. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Dann habe ich gesagt, Herr, ich brauche einen Beweis. Ich brauche ein Mädchen, das rauskommt aus diesem Ring und die mir und auch wenn ich zu den Politikern gehe, ich bin dann auch zu den Politikern natürlich marschiert, dass die aussagt und bereit ist zu sagen, was wirklich passiert. Und dann sagt eine Freundin zu mir, die hast du schon lange. Ich sage, wie bitte? Weil wir machen seit Jahren Arbeit unter den Prostituierten. Wir gehen jeden Freitag raus in Teams und wir beten in den Straßen, wo die Prostituierten anschaffen, einfach mit Cappies, Street Ministries, ein Mann, 2 Frauen und gehen gemeinsam durch die Straßen betend. Schon seit Jahren machen die das und haben Freundschaften gebaut mit den Freunden, mit den Prostituierten. Und vor Jahren wurde uns eine junge Frau gebracht in die Gemeinde, weil sie in der Prostitution war. Und da ich die Seelsorge damals nicht hatte, wusste ich nicht ihre ganze Geschichte. Sie war in Hamburg geboren, wurde von ihrer Mutter mit 15 entbunden im Krankenhaus. Die Mutter hat das Krankenhaus fluchtartig verlassen. Die Großeltern haben sie kassiert, mit nach Haus genommen. Dann ist sie mit 8 Jahren von ihrem Vater abgeholt worden, der Zuhälter ist auf dem Kiez bei uns. Der Vater hat sie mit 8 Jahren abgeholt und gesagt, ich bin der liebe Papa und ich freue mich, meine Tochter zu haben. Hat das Mädchen vergewaltigt mit allen seinen Freunden jeden Tag, über viele, viele, viele Monate und hat sie mit 10 Jahren verkauft an einen Zuhälter. Und hat viel Geld kassiert. Dort hat sie jeden Tag 20 bis 30 Männer bedienen müssen. Sie wurde in einem Hinterhof gehalten. Sie ist eine Zeugin, die das aussagt. Sie hat es auch vor der Polizei ausgesagt. Sie hat keine Schule besucht, weil ihr Vater gesagt hat, sie ist so schwer krank, sie braucht keine Schule besuchen. Er hat da ein ärztliches Attest bekommen. Das kann man dann auch besorgen in diesen Kreisen. Und dann mit 18 wurde sie endlich auf den Straßenstrich geschickt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Sie kam dann auf die Straße, weil ab 18 dürfen sie auf der Straße gehen. Und dann mit ihrem Miniröckchen im Winter und ihrem kurzen Blüschen und nichts an, stand sie dort und hat klappernd auf die Zuhälter, also auf die Freier gewartet. Und der Zuhälter, weil es so kalt war, ist reingegangen, um sich aufzuwärmen. Und in dem Moment hatte sie den Impuls, lauf. Lauf um dein Leben. Und dann ist sie mit ihren hohen Stöckelschuhen gerannt, solange sie konnte. Bis sie schließlich nicht mehr konnte, ist in einen Hinterhof gelaufen, hat sich versteckt, hat dann gewartet, bis ein Passant kam, hat sich das Handy genommen und hat sich schnell die Polizei gerufen. Die Polizei hat sie abgeholt. Sie hat gesagt, ich möchte zurück. Sie war dann in München verkauft worden. Also die Zuhälter verkaufen die Mädchen ständig weiter. Die werden alle paar Monate weiterverkauft, weil die brauchen immer Frischware. Ne, so geht das da. Das ist wie ein Handel. Und jetzt war sie schon in München gewesen. Hat sie gesagt, ich möchte zurück nach Hamburg, weil da gibt es Verwandte von mir. Und dann ist sie zu uns nach Hamburg gebracht worden, zu einer Freundin von mir, die eine Nonne ist, die auch schon seit vielen Jahren auf dem Kiez arbeitet. Und die hat sie dann zu mir gebracht. Und ich habe die Person, die ich suche, in meiner eigenen Reihe sitzen. Plötzlich habe ich gemerkt, wie gigantisch Gott schon alles vorbereitet hatte. Und dann begegne ich dem Bürgermeister in einer Riesenrunde. Er hatte eingeladen, sämtliche Pastoren der Stadt, Katholiken und Evangelikale und alles, was so da Namen hat in der Stadt, für einen großen runden Tisch. Und am Ende der Veranstaltung sagt er, unser erster Bürgermeister, gibt es irgendwas, was ich für Sie tun kann? Und keiner dieser Bischöfe und Päpste da meldet sich. Und dann habe ich mich einfach gemeldet, habe gesagt, ja, Sie können mir helfen. Sie können mir Geld geben. Ich brauche eine Wohnung, damit ich Mädchen auf der Straße aufsammeln kann und die wieder zurückführen kann ins normale Leben. Machen wir, sagt er. Und ich habe gedacht, das ist so politische Rede. Kurz darauf bekomme ich einen Anruf. Wir wollen Ihre Kontonummer haben. Können Sie uns bitte sagen, wo wir das hinüberweisen sollen? Wir werden Ihnen Geld schicken. Und dann habe ich einen Tag gesessen, habe gesagt, Herr, ich tue nun wirklich schon eine ganze Menge, Vater im Himmel. Muss ich noch mehr tun? Soll ich das auch noch machen? Und ich habe gesagt, Herr, gib mir jetzt ein Zeichen. Ich brauche jetzt ein ganz klares Zeichen, dass ich mich in diese Situation involvieren soll. Und in dem Moment kriege ich einen Anruf aus dem ersten Bürgermeister-Office. Wir haben Ihnen das Geld überwiesen, bitte beginnen Sie sofort. Und da habe ich gedacht, naja, klarer kann man es nicht mehr machen. Ne? So, dann durfte ich mit den Politikern reden und es wird also jetzt auf höchste Ebene gehoben werden. Wir werden noch vieles, vieles, vieles machen müssen, auch an Vorarbeit. Wir werden mit der UN arbeiten, wir werden mit den Vereinigten Nationen und all denen zusammenarbeiten müssen. Es wird etwas sein, was weltweit zusammen passieren muss. Es ist zu groß, das Ding. Es ist die Mafia schlechthin. Aber ich habe zu Gott gesagt, wenn ich dem Mafia-Boss begegne, der soll mich erschießen. Aber der soll die Mädchen rausgeben. Und es kann nicht angehen, dass wir heute hier in unserer Stadt, und ich weiß nicht, wie es in eurer Stadt aussieht, aber es sind viele Städte in Deutschland. Es ist nicht nur Hamburg, es ist Frankfurt, es ist München, es sind ganz viele Städte. Und diese Kinder werden dann gefilmt, und das wird dann ins Internet gesetzt. Und das sind dann diese Seiten, diese Foren. Und das sind die Seiten, die am meisten angeklickt werden. Das wisst ihr alle. Und deswegen hat von der Leyen gesagt, wir müssen diese Seiten stoppen. Weil die Polizei, die diese Kinder sucht in dem Internet, können nicht mehr schlafen. Die Männer, die drehen durch. Die können es nicht mehr ertragen, was sie da sehen müssen. Und Männer, die sich da einklicken, sollten bestraft werden und müssten bestraft werden, weil es ist eine der schlimmsten Dinge, die wir Menschen antun können. Ich habe gesagt, wenn ich ein Tier jetzt hier quälen würde und würde einem Hund hier ein Bein ausreißen, würdet ihr mich sofort zur Polizei bringen. Aber wir machen das mit Kindern. Und wenn die Kinder fertig sind, werden sie als Organspender verkauft. Und ich glaube, dass der Leib Christi aufwachen muss. Und das ist die Aufgabe, was das Alte Testament sagt. Führt die Sklaven in die Freiheit. Heilt zerbrochene Herzen. Setzt Gebundene frei. Das ist es, was Gott meinte. Nicht die Kirche ständig und die Gemeinde ständig und nochmal was freimachen und nochmal was freimachen. Wir haben Sklaven vor der Haustür. Kinder, die weinen jede Nacht. Und wer sich mal was richtig Gutes tun will, ich habe das zu Ostern in der Gemeinde gezeigt, Dankeschön. Der schaut sich mal den Film an, den kann man im Amazon kaufen. Menschenhandel. Da haben Amerikaner einen sehr guten Film darüber gemacht, damit ihr mal eine Vorstellung kriegt, wie das geht. Und ich habe gesagt, wenn ihr mal sehen wollt, wie Christus gelitten hat, dann schaut euch den Film an. Danach seid ihr nie mehr derselbe Mensch. Da wird es gezeigt, wie es passiert. Und wie eine Polizistin ihr Leben riskiert, um Kinder rauszuholen aus diesem Menschenhandel. Aber was jetzt die gute Nachricht ist, Gott hat den gesamten Leib Christi aufgeweckt, sämtliche große Ministries worldwide. Ich bin verbunden mit Joyce Meyer, die ist, steht voll dahinter. John und Lisa Bevere haben einen großen Verein gegründet gegen Menschenhandel. Ganz viele Hillsong hatten große, große Sache jetzt gemacht. Wer da war oder es gehört hat, da haben Tausende von Frauen Geld gespendet. Und es fließen im Augenblick schon wirklich viel, viel Geld, damit das stoppt. Damit Menschen etwas tun können und dagegen tun können. Und jetzt gibt es ein paar ganz tolle Geschichten. In Amsterdam gibt es ganz viele nigerianische Mädchen. Also die Mädchen werden nicht nur aus Europa geschleust, sondern auch aus Afrika. Amsterdam ist ein Flecken und Wien. In Wien sind Tausende von Mädchen und in Amsterdam. Und die Mädchen aus Afrika, die werden, bevor sie abgeholt werden von ihren Dörfern, man verspricht ihnen viel Geld, die kriegst einen Job in Deutschland, du wirst Friseurin, du wirst Verkäuferin oder sowas und dann kannst du mit dem Geld deine Familie ernähren. Es läuft ganz einfach. Und diese Mädchen werden dann mitgenommen, voller Aufregung, 14, 15-Jährige, stellt euch das mal vor, ne? So richtig in der Pubertät und wow, ich werde jetzt Verkäuferin in einem deutschen Laden und ich werde viel Geld verdienen, 1000 Euro verdienen, Vermögen und das schicke ich dann meiner Familie und die kann ich dann ernähren und ich kann mir was Schickes kaufen und so gehen diese süßen Mädchen dann in diesen Fängerring hinein und die landen dann in Amsterdam auf der Straße als Strichmädchen und diesen Mädchen hat man einen Voodoo-Zauber vorher verpasst. Sämtliche Mädchen. Und zwar werden die mit einem Priester und Voodoo-Zauber vorher bezaubert, damit sie nicht aussagen. Und man sagt ihnen, wenn du jemals was erzählst, was man dir jetzt antut, dann wird deine Familie tot umfallen und du auch. Und die Mädchen stehen unter einem furchtbaren Angstzustand. Also dieser, ich habe einen der höchsten Polizisten in Deutschland gesprochen, der dafür zuständig ist, und der hat gesagt, haben Sie schon mal Leute gesehen, die Angst haben? Sagt er, die haben wirklich Angst. Wenn die gefunden werden von der Polizei, diese Mädchen bei Razzien, die sagen kein Wort. Die stehen da wie können den Mund nicht aufmachen. Da hat die Polizei so ein Problem gehabt, weil sie brauchten die Aussagen dieser Mädchen, dass sie einen Pastor geholt haben. Und zwar einen nigerianischen Pastor in Amsterdam. Und das war im ganzen Fernsehen, überall in Holland. Und den nigerianischen Pastor geholt haben gesagt, können Sie uns helfen, dass diese Voodoo-Sache da gebrochen wird? Und er hat gesagt, natürlich. Und er ist zu den Mädchen hingegangen und hat gesagt, I set you free in Jesus' name. You can speak now. In Jesus' name I command that spirit to leave you and you speak now. Und die Mädchen haben den Mund aufgemacht und haben gesprochen und konnten aussagen. Und seitdem arbeitet die Polizei mit diesem Pastor zusammen. Immer wenn ein Mädchen gefunden wird, ein nigerianisches Mädchen, kommt es sofort zu dem Pastor. Er setzt das Mädchen frei und dann macht er was ganz Lustiges. Er sagt, diese Mädchen, und das ist jetzt etwas, was sie ganz drüber, den findet er sofort einen Ehemann, einen nigerianischen Mann, und er vermählt sie. Weil diese Mädchen so geschändet worden sind, dass die niemals eine Chance hätten, jemals wieder in eine Ehe gehen zu dürfen. Weil die Familien würden das nicht machen. Sie würden Prostituierte sein für ihr Leben. Und er sagt, ich bete, dass sie wiederhergestellt werden, dass sie gereinigt werden, geheiligt werden. Der Mann weiß Bescheid und ich vermähle die beiden. Und dann helfe ich ihnen, dass sie sehr schnell fruchtbar werden und Kinder kriegen. Und durch diesen Prozess, dass die Frauen Kinder bekommen, diese jungen Mädchen, erleben sie dann die Wiederherstellung auch in ihrer Seele. Dass sie wieder wertvoll sind, dass sie Mütter sind, dass sie eine Zukunft haben und einen Mann haben, der sie liebt. Und das ist der Weg, wie dieser Mann diese Kinder wiederherstellt und in der Gemeinde dann natürlich versorgt mit geistlichen Möglichkeiten. Es gibt eine Riesenaufgabe zu tun. Ich bitte euch einfach nur, das im Gebet zu bewegen, dass ihr einfach wisst, was in unserem Lande los ist. Geht mal in die Internetseiten unter Menschenhandel. Da werdet ihr einiges herausfinden, was die UN veröffentlicht. Ich habe jetzt einige gerade wichtige Leute getroffen in unserem Land, die schon seit einigen Jahren Bescheid wissen. Und ich glaube, dass der Leib Christi gemeinsam aufstehen wird. Und wir werden gemeinsam sagen, Sklaverei ist nicht akzeptabel. Das können wir nicht dulden. Und dass Kinder missbraucht werden, wollen wir nicht dulden und wollen wir nicht hinnehmen. Und dass Inzest und all diese furchtbaren Dinge ständig in unserem Lande passieren, können wir nicht länger hinnehmen. Man spricht davon, dass jede dritte Frau missbraucht wird. In unserem Land, Deutschland, jede dritte Frau missbraucht es. Ich weiß, das schockt jetzt einige von euch, aber manchmal muss man die Wahrheit sagen, wie sie wirklich ist. Und Jesus sagt, er ist gekommen, um diese Kinder zu retten, zu heilen und wiederherzustellen. Und deshalb wird es nur über den Weg des Glaubens gehen. Und deshalb wird die Welt auf uns warten, dass wir mithelfen. Und deshalb bin ich zu den Behörden gegangen und habe gesagt, hier bin ich. Wenn Sie mich brauchen, dann setzen Sie mich bitte ein. Und Jesus hat zu mir gesagt, er hat mich bis hierher geführt, er wird mich weiterführen. Wir werden es auf höchste politische Ebene setzen müssen, weil es wird einfach etwas sein, was die ganze Bevölkerung hören muss an einem Tag. Es muss sowas sein wie so eine Riesenoffenbarung, dass die Leute einfach hören, was los ist. Und dass all die kleinen Kinder, die jetzt in Ängsten leben, auch in ihren Wohnungen, bei ihren Eltern, Stiefeltern, ihr wisst, wie das läuft, die vielen gesplitteten Ehen und dann kommt der Stiefvater rein und dann kommt eine Stiefmutter rein. Keiner kümmert sich mehr wirklich um das Kind. Und wie viele von diesen Kindern leben im Augenblick in diesen gleichen Zuständen? Nicht als Prostituierte, aber als Inzestkinder. Und das gleiche Elend ist begonnen. Und es ist so, als wenn der Teufel die ganze Kindheit zerstören will, einer ganzen Generation. Und das darf nicht passieren. Und dafür sind wir geboren, für diese Zeit. Und dann werden deine kleinen Probleme so klein, wenn du dann siehst, dass es Menschen gibt, die ein richtig dickes Problem haben. Und nur wir können es für sie lösen. Und ihr könnt anfangen, indem ihr einfach betet. Einfach sagt, Herr, hier bin ich, gebrauche mich, setze mich ein, hilf mir, dass ich dabei einen Unterschied machen kann. Vielleicht kannst du Geld geben. Wir werden jetzt einen Verein gründen hier in Deutschland, damit wir auch Geld sammeln können, damit das steuerlich absetzbar wird. Damit einfach diejenigen, die jetzt etwas tun wollen, das auch tun können, weil wir müssen Leute einsetzen wie Fachleute. Wir brauchen Juristen, damit die Kinder ihre Pässe wieder bekommen. Die haben ja keine Identität. Wir müssen Psychiater haben und auch Psychologen, christliche Wiedergeborene, die diese Kinder wiederherstellen, helfen. Wir müssen Fachleute einsetzen und wir werden sie auch bezahlen müssen. Wir können nicht alles auf dieser Freilands, ne, immer so, wie wir immer so arbeiten, vor uns hin. Wir werden richtig große Häuser haben müssen, die Polizeischutz haben, weil wenn die Kinder rausgenommen worden sind, müssen sie Schutz haben. All das wird gewährleistet werden müssen. Das heißt, es wird ein ziemlicher Apparat beginnen, was man dann leisten muss. Und da könnt ihr mithelfen, indem ihr dafür betet, um Schutz, um Aufdeckung dieser Situation, dass die Polizei diese Kinder findet, dass sie rechtzeitig zugreifen, dass diese Kinder zurückgeführt werden. Und dann werden wir auch ganz gewöhnliche Mütter brauchen, die einfach nur um ein Kind sich mal kümmern und vielleicht mit so einem Kind mal einkaufen gehen, vielleicht mal Nachmittag mit dem irgendwo in den Park gehen, irgendwo was Schönes machen, damit sie zurückfinden in die Normalität und damit sie zurückfinden zu Jesus und Christen kennenlernen. So. Das war das Thema, was ich gesagt habe gestern. Ich werde euch einiges erzählen, was ihr wahrscheinlich noch nicht so wisst. Aber so ähnlich ging es mir, als ich das erste Mal gehört habe. Ich kann es nur ertragen mit dem einen Gedanken, dass es einen Gott gibt, der Kinder wiederherstellen kann. Sonst geht man kaputt. Wenn ihr euch vorstellt, es ist eure eigene Tochter, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen nachempfinden, was diese Mütter erleben dort im Osten, die dann erfahren, die Kinder sind in Schleuseringe gebracht worden. Und ihr findet sie nicht wieder. Vater, ich danke dir, dass du diesen Schmerz hörst und du hast das Schreien der Kinder gehört in unserem Land und überall hier in diesem ganzen Europa. Und Vater, wir tun Buße vor dir, wo wir nicht bis hierher gemerkt haben, was passiert in unserem Land. Wo das Böse so zunehmen durfte und wachsen durfte und wo Kinder missbraucht werden dürfen und wo wir nicht genug Schutz bieten, Herr. Und du hast uns als Gemeinde einen Auftrag gegeben. Wir sollen uns um die Menschen kümmern. Wir sollen zu denen gehen, die zerschunden sind, die geschlagen sind, die geknechtet sind, zu denen, die in Sklaverei sind und wir sollen sie in die Freiheit führen. Und ich bete, dass der Leib Christi erwachsen wird und dass wir aufstehen gemeinsam und dass wir da an dem Ort, wo wir sind, ein Licht und ein Salz sind und zu den Autoritäten gehen, zu den Politikern gehen, mit ihnen darüber sprechen und uns anbieten, dass wir ihnen helfen wollen in dieser Riesenproblematik, weil die ganze Politik ist hilflos, die Polizei ist hilflos, überall ist große Hilflosigkeit. Und Vater, du hast eine Antwort. Und ich danke dir, dass du uns in dieser Stunde Weisheit gibst, Rat, Kraft und Stärke, dass wir die richtigen und weisen Entscheidungen treffen und dass wir das tun, was du in diesem Moment getan haben willst. Eingreifen in einer Situation, die so horrend ist, so diabolisch und so schrecklich. Aber du bist der Retter der ganzen Welt. Und ich danke dir dafür, Herr, dass ich wissen darf, du kannst alles Böse in Gutes verwandeln. Du kannst alles Eklige wieder herrlich machen. Und wenn diese Kinder einmal wiederhergestellt sind, dann werden wir eine Schar von herrlichen, wunderbaren Kindern haben, die dir dienen und die mit Vollmacht die Liebe Gottes weitergeben können. Und es wird eine neue Generation aufstehen von Anbetern, die dich anbeten. Ich danke dir und ich preise dich dafür. Amen. Ich möchte euch ein Bild weitergeben, was wir bekommen haben in der Gebetszeit, während wir für diese Situation gebetet haben. Gott hat uns einige Bilder gegeben und wir sahen in einem Bild, ich war das nicht, eine Beterin in meiner Gruppe, wie wir in unserer Musikhalle waren in Hamburg, eine unserer schönen großen Hallen, und wir hatten ein Konzert angekündigt, ein klassisches Konzert. Der Bürgermeister war da, alle ganzen wichtigen Leute der Stadt waren da, es war so alles da, was so wichtig ist in der Stadt. Und es war große Unruhe im Saal, weil die Instrumente auf der Bühne, Harfen, Oboen, Klarinetten und so, waren alle kaputt. Alle Instrumente waren kaputt. Das ganze Ding sah aus, als wenn eine Bombe reingeflogen war. Und der Bürgermeister hat sich aufgeregt, wieso er eingeladen war und wieso dann da oben alles kaputt sei. Und hinter dem Vorhang standen 1000 Beter. Und die haben gerufen zu Gott, dass er das Wunder tut, vor den Augen dieser Leute. Und während die Beter dort hinten Gott angerufen haben, dass er ein Wunder tut, wurden die Instrumente plötzlich alle heil. Und Kinder setzten sich an die Instrumenten und spielten das schönste Konzert, was die Stadt je erlebt hat. Und die ganzen Würdenträger hinten saßen und weinten. Gott will ein Wunder tun vor unseren Augen. Und es geht nur über Gebet und über die Hingabe. Und dafür seid ihr berufen. Und deine Berufung hat schon längst begonnen. Aber Gott wartet heute Morgen auf dich, dass du sagst, hier bin ich. Gebrauche mich. Gebrauche mich. Und euch wird der Herr schützen. Euch Süßen. Ihr werdet geschützt sein. Weil wer sich zu Jesus naht, der wird geschützt sein. Und das ist wichtig. Bleibt bei Jesus. Wenn ihr euch von Jesus entfernt, wird der Teufel kommen und wird euch versuchen zu zerstören. Solange ihr bei Jesus bleibt, seid ihr immer unter dem Schutz. Vergesst es niemals. Auch wenn der Teufel direkt mit dem Gewehr kommt, wird er euch schützen. Gott ist groß und gewaltig. Amen.